Sie haben den Telepolis-Podcast gewählt. Wir liefern Ihnen Hintergründe zu einer Welt im Umbruch. Am Mikrofon begrüßt Sie Dietmar Ringel. Fast 2,5 Jahre dauert der Krieg in der Ukraine bereits und eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld ist noch immer nicht in Sicht. Eine groß angelegte Offensive der Ukraine im vorigen Jahr scheiterte. Derzeit rücken die russischen Truppen schrittweise voran, aber es sieht nicht so aus, als ob eine der beiden Seiten größere Gewinne erzielen könnte. Ist damit der Zeitpunkt gekommen, die Kämpfe zu stoppen und mit diplomatischen Mitteln eine Lösung zu suchen? Im Schweizer Nobelhotel Birkenstock treffen sich am Wochenende Abgesandte aus rund 90 Staaten, um die Chancen dafür auszuloten. Nora Meyer ist Politikwissenschaftlerin und Mitinhaberin des Forschungs- und Beratungsunternehmens Meyer Ambühl AG, das sich auf Verhandlungsfragen und Konfliktmanagement spezialisiert hat. Gemeinsam mit dem früheren Staatssekretär im Schweizer Außenministerium Michael Ambühl vermittelt sie unter anderem in internationalen Konflikten. Und für die Uni Zürich haben beide eine spieltheoretische Forschungsarbeit zur Lösung des Ukraine-Konflikts vorgelegt. Schönen guten Tag, Frau Meyer.
Guten Tag, Herr Ringel.
Die Konferenz auf dem Birkenstock wurde von der Ukraine initiiert. Der Kriegsgegner Russland ist dort nicht vertreten. Welchen Sinn hat eine solche Konferenz?
Ja, also ich glaube, da muss man von Anfang an sagen, da eben nicht alle Konfliktparteien anwesend sind, kann man nicht von einer eigentlichen Friedenskonferenz oder einem Friedensgipfel, wie er zu Anfang genannt worden ist, sprechen. Aber ich denke, dass sie trotzdem Sinn macht, weil sie ein Teil eines wichtigen Prozesses in Richtung Konfliktlösung ist. Und dieser Prozess wurde bereits zu früheren Zeitpunkten eingeleitet und nun ist das eben die Weiterführung oder die Fortsetzung eines Prozesses. Und ich denke, das macht durchaus Sinn. Es ist ein positives Zeichen und eine Willensbekundung, dass man eben einen Beitrag leisten will, diesen Konflikt zu beenden.
Ja, trotzdem nochmal nachgefragt. Es gab und gibt ja auch gerade wieder Unterstützungskonferenzen für die Ukraine. Da sind auch Dutzende Staaten vertreten. Ist das, was am Birkenstock passieren soll, mehr als eine Unterstützungskonferenz für die Ukraine?
Ja, es werden auch inhaltliche Punkte besprochen. Also die sind aus diesem 10-Punkte-Plan, den Präsident Zelensky im November 2022 vorgeschlagen hat, ausgewählt worden. Also zum einen sind es inhaltliche Punkte, die besprochen werden sollen auf dem Birkenstock. Zum anderen ist es auch eine politische Ebene, die vertreten ist an dieser Konferenz, die nicht unbedingt immer an allen anderen Konferenzen, die bereits stattgefunden haben, auch so vertreten war. Und ich glaube, das Wichtigste, das diese Konferenz unterscheiden könnte, ist das Momentum, das dadurch generiert werden könnte. Also es geht vor allem darum, wie man dann den Nachgang eigentlich gestaltet. Was folgt auf die Birkenstock-Konferenz und dieses Momentum dann zu nutzen, um den Prozess weiterzuführen. Ich denke, das ist ein Unterschied, den man nutzen könnte im Vergleich zu anderen bereits stattgefundenen Bemühungen.
Darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen, aber ich will nochmal nachfragen, gibt es denn irgendwelche Kanäle nach Russland? Die Frage ist ja schon mal, wurde Russland überhaupt eingeladen? Offiziell nicht, aber da heißt es immer wieder, Russland wolle ja auch gar nicht eingeladen werden. Aber wenn man es gar nicht probiert, dann weiß man es ja auch nicht.
Ja, das ist richtig. Also das wurde gesagt, eben wurde es jetzt nicht eingeladen oder wollte die Ukraine nicht, dass Russland teilnimmt. Also die Birkenstock-Konferenz ist offenbar aus einer Konferenz von nationalen Sicherheitsberatern im letzten Jahr entstanden. Also diese Initiative wurde dort angestoßen. Und die Anfrage letztlich an die Schweiz, ob sie eine solche Konferenz organisieren möchte, kam von der Ukraine und die wollte Russland anfangs nicht dabei haben. Und darauf hat man sich dann eingelassen. Das hat die Schweiz nicht alleine entschieden, sondern in Absprache mit anderen Staaten. Und vorher wurde aber bereits im Vorgang jetzt zu dieser Birkenstock-Konferenz wurden informelle Gespräche geführt. Man hat zum Beispiel auch gesehen, dass unser Außenminister Gassis in New York den russischen Außenminister Lavrov getroffen hat. Es gab mehrere Gespräche, informelle, um eben dieses Interesse Russlands an einer Teilnahme zu eruieren. Und es wurde dann auch so eingeschätzt, dass Russland kein Interesse hätte an einer Teilnahme. Also ich denke, es sind diese beiden Elemente, die letztlich nun dazu geführt haben, dass Russland nicht offiziell in schriftlicher Form eingeladen worden ist.
Es werden viele Staats- und Regierungschefs erwartet, die Hälfte ungefähr aus westlichen Staaten. US-Präsident Biden bleibt allerdings zu Hause. China als enger Partner Russlands ist entweder gar nicht vertreten oder auf nicht hohem diplomatischen Rang zumindest. Da ist ja wohl noch manches im Gespräch und auch andere Länder des globalen Südens, wie Brasilien zum Beispiel, sind nicht prominent vertreten. Ist das ein Manko für die Konferenz?
Ja, ich denke, vor allem die Absage Chinas ist sicherlich bedauerlich. Das wäre ein bedeutendes Zeichen gewesen für die Konferenz, aber auch für die Schweiz wäre das sicherlich wichtig gewesen. China und Russland pflegen enge Beziehungen. China ist eine wichtige Wirtschaftsmacht und hätte sicher Druck auf Russland ausüben können. Also hätte China teilgenommen, wäre das sicherlich eine andere Strahlung gewesen. Dementsprechend wurden auch Bemühungen unternommen und wie Sie gesagt haben, werden immer noch Bemühungen unternommen, dass China in irgendeiner Form an dieser Konferenz auch teilnehmen wird. Meiner Meinung nach ist aber die Nichtteilnahme Chinas nicht das Ende des Prozesses. Es ist, wie gesagt, gelungen, dass nebst den Großen aus G7 oder aber den EU-Institutionen auch Staaten aus dem sogenannten globalen Süden teilnehmen. Unter anderem und sehr wichtig auch Indien, nicht in Form von Narendra Modi, aber man weiß noch nicht auf welcher Ebene, aber eine Teilnahme ist vorgesehen. Und meiner Meinung nach ist wichtig, dass die Konferenz stattfindet und der Prozess eben danach weitergeführt wird. Und in Bezug auf die Nichtteilnahme von Präsident Biden, hier würde ich sagen, das ist ebenfalls sicherlich bedauerlich. Es wäre auch hier eine Symbolik gewesen, aber ich würde es nicht überbewerten. Die Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt teil und vor allem wichtig aus meiner Sicht ist die Teilnahme des nationalen Sicherheitsberaters Sullivan. Er war im Rahmen dieser Treffen der nationalen Sicherheitsberater bereits involviert, auch in der Diskussion um die inhaltlichen Punkte, die nun am Bürgerstock diskutiert werden sollen. Und darum denke ich, ist die USA mit diesen beiden Vertretern auch gut dabei.
Ja, dann wollen wir da gleich mal einhaken bei den Inhalten, um die es gehen soll. Auf dem Birkenstock sind 4 Themen festgelegt worden, über die gesprochen werden soll. Humanitäres, nukleare Sicherheit, freie Schifffahrt und Ernährungssicherheit. Warum wurde gerade diese Auswahl getroffen?
Ja, diese Themen sind Teil dieses 10-Punkte-Plans, den ich vorher erwähnt habe und den Präsident Zelensky eben im Herbst 2022 als ukrainische Anforderungen an den Frieden eingebracht hat. Und man hat gemerkt, dass die 10 Punkte zu ambitiös wären und hat sich dann auf eine Auswahl dieser 3 Punkte geeinigt. Diese Punkte sind zum einen zivilgesellschaftlich wichtig und ich denke, vor allem auch haben sie eben auch Auswirkungen, globale Auswirkungen, an deren Lösung auch Länder aus dem sogenannten globalen Süden ein Interesse haben. Und der Vorteil ist, dass sie tendenziell politisch eher auch isoliert betrachtet werden können. Und das kann Einigungen in diesen Bereichen erleichtern. Und ich denke, wenn man teilweise Einigungen oder ganze Einigungen erzielen könnte an dieser Konferenz oder aber auch im Nachgang, wäre das positiv und könnte sich auch so auf den Prozess auswirken, weil man grundsätzlich zeigen kann, dass gemeinsame Interessen vorhanden sind und eine Kooperation, wenn auch in kleineren Bereichen, trotzdem noch möglich ist.
Man müsste dann die Ergebnisse der Konferenz den Russen übermitteln und müsste abwarten, was die dazu sagen. Denn es müssen ja Kompromisse gefunden werden.
Das ist richtig. Letztlich muss Russland am Tisch sein. Also das ist etwas, man könnte einfach jetzt bereits festlegen, dass es gemeinsame Interessen gibt an den unterschiedlichen Teilnehmerstaaten dieser Konferenz. Das sind eben nicht nur westliche Staaten, sondern auch Länder aus dem sogenannten globalen Süden. Hier könnte man eine gewisse Einigungsbasis erzielen und die natürlich dann aber auch mit Russland besprochen werden muss.
Das heißt aber auch, dass ganz zentrale Forderungen der Ukraine nicht zur Debatte stehen. Das sind ja Fragen wie, der Aggressor Russland muss bestraft werden, Stichwort Reparationen in großer Höhe, Putin, andere russische verantwortliche Politiker müssen bestraft werden, müssen vor das internationale Strafgericht gestellt werden. Also Russland muss verdrängt werden aus der Ukraine, es darf nicht hingenommen werden, dass Teile der Ukraine besetzt bleiben. Das sind ja ganz zentrale Forderungen der Ukraine. Das heißt, die werden keine Rolle spielen?
An dieser Konferenz sind sie nicht im Zentrum. Man hat sich auf diese Punkte, die Sie vorhin genannt haben, geeinigt, auch weil man in den anderen Punkten wohl jetzt zu diesem Zeitpunkt keine Einigung erzielen könnte. Darum versucht man es in kleineren und eben Bereichen, die man eher von diesen politischen Forderungen, von den ganz umfassenden Forderungen isolieren kann.
Ich will zurückkommen auf dieses Momentum, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Also Sie sagten, ein Erfolg wäre diese Konferenz, wenn es danach weitergehen könnte, wenn ein Prozess angestoßen werden könnte. Woran kann man das denn messen?
Ja, ich denke, den Erfolg, den unmittelbaren Erfolg von dieser Konferenz könnte man zum einen an der Formulierung und am Inhalt einer möglichen Schlusserklärung messen. Also gibt es überhaupt eine? Gibt es eine Schlusserklärung? Gibt es eine Einstimmigkeit? Das wäre schon sehr positiv zu werten. Oder ist das Dokument am Schluss der Konferenz eine sogenannte präsidiale Erklärung, die die Schweiz als Gastgeberin veröffentlichen würde? Dann ist es sicher wichtig, anzuschauen, welche Botschaften in diesem Dokument, sollte es eines geben, vorhanden sind. Wird damit Druck auf Russland ausgesendet oder sind es eher Formulierungen, mit denen man Russland eben an einen Tisch holen möchte, im Rahmen einer nächsten Folgekonferenz zum Beispiel? Das wäre eine Möglichkeit, den Erfolg zu messen. Zum anderen denke ich aber auch an dieser Frage, die Sie gesagt haben, über die Pläne, über die nächsten Schritte. Also wie konkret sind diese und wie zeitnah sind diese? Gibt es allenfalls eben bereits eine Ankündigung über eine Nachfolgekonferenz? Wie man hört, werden bereits Gespräche geführt, auch mit Staaten, nicht westlichen Staaten, zum Beispiel Saudi-Arabien, Türkei oder China allenfalls als mögliche Folgekonferenzorte. Und wie zeitnah sind diese? Es spielt sicher auch eine Rolle, falls man sich bereits darauf einigen könnte, dass eine solche Konferenz bereits in diesem Jahr noch stattfinden könnte. Das wäre sicherlich auch ein Erfolgsfaktor. Und dann für die Schweiz natürlich darüber hinaus als Organisatorin und Gastland, wenn es keinen Eklat oder einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall gäbe.
Frau Meyer, in Ihrer Spieltheorie, die ich vorhin erwähnt habe, die Sie zusammen mit Ihrem Partner Michael Ambühl vorgelegt haben an der Uni Zürich, ist auch die Rede davon, mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, dass es am Ende um eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa gehen muss. Wie zentral ist diese Frage aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, das wird Teil sein. Das wird etwas, das diskutiert werden müsste im Rahmen dieser einer Beendigung dieses Konfliktes. Wir haben verschiedene Inhalte thematisiert in unserer Veröffentlichung für das Europa-Institut an der Universität Zürich. Und dort gibt es verschiedene Vereinbarungen. Es gibt zum einen eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine. Und es müsste aber auch im Rahmen dieser Beendigung eine neue Sicherheitsarchitektur besprochen werden, die auf einer Kooperation beruht, die auch die neuen Gegebenheiten berücksichtigt, also die eben die letzten 30 oder ein bisschen mehr als 30 Jahre auch berücksichtigt und dementsprechend gestaltet. Das ist wichtig, dass man sich Gedanken macht, und ich denke, diese Gedanken müssten wohl bereits parallel entstehen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, sollten es die dann geben.
Frau Meyer, wenn man sich Ihre Spieltheorie anschaut, aber auch wenn man Ihnen so zuhört, sage ich zumindest, das ist logisch, das klingt vernünftig. Es geht darum, Konflikte beizulegen, es geht darum, Kompromisse zu machen. Aber Sie sind neutral in dieser Geschichte. Sie müssen ja als Vermittler neutral sein. Also wie Sie privat denken, ist eine andere Geschichte. Aber in Ihrem Handeln müssen Sie ja neutral sein, damit beide Seiten das akzeptieren. Haben Sie den Eindruck, dass Menschen wie Sie, die sich mit Völkerrecht, die sich mit Vermittlung und Kompromisssuche befassen, dass die gehört werden von Politikern in den Zeiten, in denen wir gerade leben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass man häufig, tendenziell ist es so, dass man das hören möchte, was einem das eigene Ziel näher bringt. Das heißt, es ist eine schwierige Aufgabe zu vermitteln. Das macht es umso herausfordernder, und auch das Instrument der Mediation, das tendenziell eher an Bedeutung verliert. Ich denke aber nicht, dass man es deshalb aufgeben sollte, sondern man muss sich vielleicht überlegen, ob man die Ansätze als Vermittler eventuell etwas anders denken muss, vielleicht eher in kleineren Schritten angehen muss, als mit einem umfassenden Ansatz kommen. Also vielleicht ist das etwas, das man sich als Vermittler eher anpassen sollte.
Heißt das auch, dass interne Kanäle auch bei diplomatischen Kontakten wieder wichtiger werden? Gibt es diese internen Kanäle überhaupt noch bei diesen zugespitzten Konflikten, über die wir jetzt gerade sprechen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Kanäle offen zu halten, eben genau, um vielleicht auch auf einer tieferen Ebene Sachen zu besprechen oder ein bisschen voranzubringen oder einen Sparring-Partner sozusagen zu haben. Also ich denke, das ist enorm wichtig und dass man sich auch, wenn man sich in einer Vermittlung anbieten möchte, dass man sich dessen bewusst ist, dass die Kanäle zu allen eventuell involvierten oder aber auch allen relevanten Akteuren in diesem Konflikt unbedingt offen gehalten werden sollten.
Frau Meyer, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Über die Schwierigkeiten und Chancen der Konferenz für eine Friedenslösung in der Ukraine habe ich mit der Schweizer Politikwissenschaftlerin und Konfliktmanagerin Nora Meyer gesprochen. Das war der Telepolis-Podcast mit Dietmar Ringel. Danke fürs Zuhören.